Es ist einfach schöner, auf dieser Welt zu leben, wenn man anständig behandelt wird, wenn möglichst viele Unternehmen das verstehen, wie man Kunden sinnvoll bedient. Und das Traurige ist, sie meinen es ja nicht böse. Also die meisten machen es einfach nur falsch, weil sie es nicht besser wissen.
Bevor wir in die heutige Folge starten, noch eine Bitte an dich. In den letzten 90 Tagen haben über 30.000 Menschen unseren Podcast gehört. Das freut mich persönlich sehr, aber leider haben über 90% von euch unseren Podcast noch nicht abonniert. Daher meine Bitte an dich, abonniere bitte unseren Podcast, wenn dir die heutige Folge gefällt. Das hilft uns mehr, als du dir vorstellen kannst. Vielen Dank und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Annika, dein Leben dreht sich seit über 20 Jahren um Customer Experience. Du hast das Thema für ungefähr oder über 50 Unternehmen aufgebaut und weiterentwickelt, darunter auch Unternehmen wie die AXA, wie Vodafone oder die Zürich Versicherung. Und heute arbeitest du unter anderem als Dozentin und unterstützt Coaches und Berater im CX dabei, das Thema bei sich im Unternehmen erfolgreich umzusetzen. Und ich will mit dir heute darüber sprechen, warum es eigentlich gar nicht so einfach ist, diesen Kundenfokus im Unternehmen zu implementieren. Und welche Learnings auch du machen musstest in deinen ersten Projekten, um sie zum Erfolg zu führen. Ja, und daher auch meine erste Frage an dich. Was war dein Aha-Moment, der diesen Stein ins Rollen gebracht hat und dafür gesorgt hat, dass du dich für dieses Thema CX überhaupt interessierst?
Das ist eine gute Frage. Ich habe damals das Qualitätsmanagement für die Basler Versicherung geleitet und habe mich da eingelesen, weitergebildet und relativ schnell gemerkt, das war 2007, da waren noch die ISO-Verordnungen quasi ja Bundesort noch füllen mit Prozesse. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, nee, also das ist nicht die Richtung, die sinnvoll ist, besonders im Dienstleistungsunternehmen. Und so kam es eine zum anderen über Servicequalität und dann weiterentwickeln. Da kam ich da quasi in das Thema Customer Experience Management relativ schnell rein, was im Dachraum noch praktisch überhaupt nicht repräsentiert war, aber im angelsächsischen Markt schon sehr stark ein Thema war. Und genau so bin ich quasi in dieses Thema reingerutscht.
Und was war dann das erste Projekt, wo du dann dieses Thema für dich wirklich mal entfalten konntest? War es noch beim selben Unternehmen oder bist du dann noch wirklich gewechselt und hast nach einer Stelle gesucht, wo du dieses neue oder deine bisherigen Erfahrungen mit diesem neuen erweckten Interesse auch kombinieren konntest?
Nee, ich habe es dann relativ schnell quasi am Anfang ein bisschen verkapselt quasi im Qualitätsmanagement schon angefangen umzusetzen. Habe einen Monitor aufgebaut, der quasi aufgezeigt hat, wie ist auch die interne Serviceorientierung in der Organisation, so dass quasi die gesamten Leistungsketten kundenzentriert aufgestellt sind, dass quasi nicht nur dieses Glied vom Kunde zur Front quasi gemessen wird, was typischerweise ja so Net Promoter Score, Kundenloyalität, Kundenzufriedenheit gemessen wird, aber es ist ja nur dieses letzte Glied. Also habe ich das quasi abgeleitet in die gesamte Serviceorganisation als Messsystem und daraus sind dann auch mehrere Großprojekte gestartet. Unter anderem ging es um die Qualität der Dokumente, die bis dahin, ja, wie es halt so ist in einer Versicherung oder so große Finanzdienstleister, sind das so Soft Factors, ne? Das sind keine harte Zahlen, ROI hast du nicht gesehen, was da halt alles verlangt wird von Projekten. Und da konnten wir dann aufzeigen, welche Wichtigkeit diese Dokumente haben, welchen Impact es hat, auch auf die Effizienz von der Frontorganisation. Und da konnte ich ein erstes wirklich großes, sagen wir mal klassisches CX-Projekt starten, wo wir komplett alle Dokumente überarbeitet haben. Also vom Papier über Layout, Design, Druckstraße, Leselogik, Vertragsbedingungen, komplett alles, wirklich alles, ja.
Das heißt, im ersten Schritt hast du der Organisation so ein bisschen den Spiegel vorgehalten und messbar gemacht, was eigentlich falsch läuft. Und daraus hat sich dann eigentlich das wirkliche Projekt ergeben, nämlich die komplette Überarbeitung der Dokumente.
Ja, ich bin ein bisschen zweigleisig gefahren. Ich habe mir gleichzeitig einen internen Partner geholt oder gesucht, der das Thema verstanden hatte. Und mit ihm habe ich kleinere Projekte gemacht in seiner Organisation. War damals der Leiter der Schadenabteilung, was natürlich super ist, um sowas, so CX-Themen quasi zu implementieren. Und da konnten wir beweisen, was bringt es überhaupt, solche Projekte zu machen und auf der anderen Seite eben den Spiegel vorheben. Und die zwei Sachen haben dazu geführt, dass dann irgendwann und ein CEO-Wechsel, dass dann dieses große Projekt auch wirklich gestartet werden konnte.
Ja. Hat das alles direkt funktioniert oder hast du auch ein paar Stolpersteine erst aus dem Weg räumen müssen?
Schön wär's. Wer hat das schon? Nee, definitiv viele Stolpersteine. Ich meine, die Basler wurde damals als die alte Tante genannt, weil es so die klassische, ja, so ein bisschen altbackene Versicherung war. Heute ist sie, steht sie ganz anders da. Das heißt, rein vom Kulturellen her, sehr stark männerdominiert. Also ist heute noch in der Geschäftsleitung noch keine Frau da. Ja, dieses ganz klassische schwarzer, dunkelblauer Anzug, rote Krawatte, wie sich's gehört, mit den entsprechenden Problemen, die da mitkommen, in so einer starren Struktur. Und wenn man dann versucht, eben so einen Spiegel vorzuheben, dann findet das bei weitem nicht alle cool. Das muss man auch aushalten können. Mhm. Und halt, dann kommt man mit einem neuen Thema und ja, man wartet nicht auf dieses Thema. Also auch wenn man jemand fragt, ja, machen wir etwas zur Kundenzentrierung? Da kommt immer die Antwort, ja, aber wir sind kundenzentriert. Niemand ist bewusst kundenunzentriert. Das ist ein schlechtes Verkaufsargument. Da kommen zu wollen und sagen, hey, du bist nicht kundenzentriert. Das ist ein bisschen doof, ja, weil das ist Meinung. Mhm. Und da hilft natürlich, das aufzeigen zu können, was es zum Beispiel bedeutet, wenn die Frontmitarbeiter die Rechnung über so und so viele Stunden und Wochen erklären müssen den Kunden, weil es einfach nicht verständlich ist, ja, weil sie einfach keine Ahnung haben, was jetzt damit gemeint ist und so viele Rückrufe auf einer 0800er Nummer, die halt Geld kostet und so weiter, ja. Also da muss man schon den Zusammenhang finden zwischen diesem Soft Talk, den wir im Customer Experience Management oft haben, und den Hard Facts, die gebraucht werden von Management, von diesen klassischen Führungs, ja, Management-Positionen, die nun mal halt auch heute noch immer gegeben sind. Also Stolpersteine hatte ich definitiv einige.
Was waren die Hard Facts, die dir wirklich geholfen haben, für das Thema Gehör zu bekommen, damals bei der Basler?
Ich war zum Glück erfahrene Projektleiterin und erfahren genug im Business Cases berechnen und nachweisen. Und das ist auch etwas, was ich heute mit meinen Coaches immer wieder durchgehe, diese Business Cases wirklich zu machen. Da wird oft argumentiert, man muss an CX glauben quasi, dass CX ist was Wichtiges, aber das ist so quasi wie an Gott zu glauben. Also man kann daran glauben oder auch nicht, ja. Das steht jedem frei. Wenn ich aber Hard Facts bringen kann, solche Business Cases bringen kann, dann habe ich ein ganz anderes Argumentarium. Dann sind das Fakten und darüber, ja, die dann auseinanderzunehmen, wird halt schwierig, ja. Und genau, also das hat mir immer geholfen. Ich habe immer diese Hard Facts, die Business Cases gebracht und nachgewiesen, was bringt's.
Okay. Wie ging es danach weiter? Bist du bei der Basler geblieben oder wie hat sich deine Karriere als CXler weiterentwickelt?
Dann wurde ich abgeworben und bin in die Beratung gegangen. Ich war dann schon über 11 Jahre bei der Basler und irgendwann kommt so dieser Moment, entweder gehört man dann für immer zum Inventar und mit 11 Jahren gehört man schon quasi, ist man abgeschrieben. Und meine Karriere war klar irgendwo begrenzt, weil ich war da schon unter der Geschäftsleitung und ja, in die Geschäftsleitung reinzukommen, extrem schwierig.
Und ja, gerade bei so einem konservativen Unternehmen, wie du es gerade beschrieben hast.
Genau, das eine und auch relativ jung. Ich war gerade erst mal knapp 30 in dem Dreh. Mhm. Und ja, das war klar, dass das nicht so einfach wird oder realistisch ist. Und ja, dann wurde ich mehrmals angesprochen von Beratungsunternehmen, was schon lange im CX-Umfeld unterwegs ist. Und dann habe ich dann bei der dritten Anfrage habe ich dann gewechselt. Und bin da hingegangen und ja, war dann sieben Jahre als Beraterin unterwegs, was cool war, weil ich dann halt wegkam auch von der Finanzindustrie teilweise. Mhm. Ich habe dann so ziemlich jede andere Versicherung in der Schweiz von innen gesehen. Ich habe so einen Witz gemacht, ich habe, glaube von jeder Versicherung einen Badge. aber halt auch andere Industrien, also von den Schweizer Bundesbahnen über Verlagswesen, Telekommunikation, kunterbunt. Es war wirklich alles dabei, was super cool ist, einfach da mal auch in die Breite zu sehen und zu sehen, wie andere Industrien funktionieren.
Gibt es da so ein Projekt, das dir besonders im Gedächtnis bleibt? Weil es irgendwie eine
spannende
oder sehr interessante Transformation gab, die wirklich einen Impact hatte oder aus anderen Gründen?
Sicher die Schweizer Bundesbahn. Meine, da reden wir von 33.000 Mitarbeitenden. Und da haben wir mehrere Projekte gemacht und ja, Führungskräfte quasi ausgebildet Richtung Kundenzentrierung, klingt blöd, ne? Also ausbilden in Kundenzentrierung, sondern einfach Mittel und Methoden, um einfach auch besser zu reflektieren, was erleben die Kunden überhaupt und dann ja so Frameworks zur Verfügung stellen, damit sie mit ihren Mitarbeitern dann über diese Themen reflektieren können und halt auch selber Sachen und Maßnahmen implementieren können. Und da sieht man schon eine Veränderung. Ich meine, das ist auch jetzt schon bald 10 Jahre her, wo das Projekt war. Aber ich meine, die sind früher wirklich rumgelaufen mit solche Kataloge mit Informationen für die Zugbegleiter zum Beispiel, was sie wann zu sagen haben. Also die hatten genau Vorgaben, nach 3, 5, 7, 11 Minuten müssen sie x mögliche Durchsagen machen, dann in welchem Bahnhof, auf welcher Sprache, weil in der Schweiz ist das ja unterschiedlich, je nach Region, wo man ist, und je nachdem kommt noch Englisch dazu, weil der Flughafen ist. Anstatt, dass man den Leuten mehr vertraut und sagt, ja, die wissen, wer im Zug sitzt, die wissen, was die Leute brauchen, und wir müssen denen nicht 20, 30, 40, 100 Seiten vorgeben, was sie genau zu sagen haben. Und da merkt man, dass also halt auch mehr Menschlichkeit mit reingekommen ist mit der Zeit, weil man einfach mehr Vertrauen auch in die Leute gesteckt hat. Und das ist schön zu sehen. Als Kunde auch schön mitzuerleben.
Wie ging es nach der Beratung weiter? Du bist dann nicht die ganze Zeit bei der Beratung geblieben?
Nee, genau. Danach habe ich mich mit einem kleinen Zwischenstopp bei der AXA, habe ich mich dann selbstständig gemacht. Und mir war relativ schnell klar, also ich wollte mich immer selbstständig machen. Und ich habe die Corporate-Seite gesehen, so quasi als Kundin, als selber CX umsetzen von der grünen Wiese oder von der Nullerde, also war gar nichts da, und welche Challenges da sind. Ich habe mir damals Coaches geholt, die mir geholfen haben, das aufzubauen. Die waren ein Jahr mit mir unterwegs quasi oder mit einem Team, und habe es dann von der Beratungsseite gesehen. Und bei der Beratungsseite ist halt immer das Problem, gerade im Customer Experience Management, da macht man schöne Journey Mapping, Personenanalysen, Design Thinking Workshop und hast nicht gesehen. Aber es hört dann da typischerweise auf im Projekt. Also es geht nicht in die Implementierung rein. Und dann wird vieles nicht umgesetzt, weil den Mitarbeitenden in der Organisation das Wissen fehlt, um diese Projekte wirklich umzusetzen. Und weil ich gerade von der anderen Seite gekommen bin, ist das irgendwann sehr frustrierend auch. Und da habe ich mir überlegt, ja, was kann man tun, um diese Implementierungsrate zu erhöhen, dass das besser funktioniert? Und was ist nachhaltiger? Und für mich die Antwort ist, ins Coaching zu gehen. Das heißt, heute coache ich typischerweise CX-Teams, CX-Manager oder einfach kundenzentrierte Manager, die mit ihren Teams, Callcenter oder zum Beispiel in der Schadenabteilung, gerne kundenzentrierter sein wollen. Und ich bringe ihnen quasi die Frameworks, die Methoden, das Wissen bei, was sie brauchen, um es selber zu implementieren. Geht natürlich ein bisschen länger, wie wenn man einfach ein Projekt outsourced an eine externe Beratung, aber dafür bauen sie die eigenen Skills auf. Ja. Und das ist einfach in meinen Augen und aus meiner Erfahrung viel nachhaltiger, als eben dieses rein raus, mal kurz ein Feuerwerk abzulassen und dann verglüht das Ganze wieder. Und ich finde das sehr bereichernd, auch für mich persönlich, und einfach schön zu sehen, wie sich die Teams weiterentwickeln. Das ist wirklich schön.
Was sind denn die Muster, die du erkannt hast in deinen Projekten bis zu diesem Zeitpunkt, dass du überhaupt in der Lage bist, anderen CXern dabei zu helfen, das Thema bei sich im Unternehmen weiter voranzutreiben?
Ja, ich nutze gerne so eine Reise zur Konzentrierung und unterteile auch den Stand der Organisationen oder der Reife der CX-Team in drei Phasen.
Hm. Also mich da doch mal durch. Was ist die erste Phase, wenn ich jetzt im Unternehmen sitze und CX ähnlich wie du vielleicht auch über Ecken kennengelernt habe und merke, hey, das möchte ich jetzt bei mir im Unternehmen implementieren?
Genau, das ist die typische Ausgangslage. Du bist alleine, du hast verstanden, es ist wichtig. Du möchtest gerne was tun. Oft hast du die Rolle gar nicht. Also du hast jetzt nicht die Rolle des CX-Managers zum Beispiel, sondern bist vielleicht im Marketing oder in sonst einem Team und sagst, ja, aber das ist mega wichtig, macht total Sinn. Und dann sind das Einzelmasken typischerweise, die loslaufen, erste Projekte machen wollen oder versuchen, andere zu evangelisieren, zu überzeugen, das ist wichtig. Und es fühlt sich so an, wie so ein Stein den Berg hochrollen, weil man halt, ja, wie Don Quixote gegen Windmühlen, ne? Die ganze Organisation funktioniert noch so, wie sie halt ist. Und selber findet man, ja, aber Moment, Moment, hier müssen wir und hier müssen wir und hier müssen wir. Und die anderen denken so, was redest du da? Was hat das mit uns zu tun? Ja, wir sind ja konzentriert und wir machen alles richtig und genau. Das ist so die typische Ausgangslage. Und das so die Fragestellung, kriegt man genügend Visibilität hin? Kann man genügend Wirkung nachweisen, dass das Management auf das Thema aufmerksam wird? Wenn ja, dann geht es quasi in die nächste Phase weiter. Wenn nein, dann verblüht quasi das Ganze typischerweise. Also es steht und fällt damit, dass diese Personen es schaffen, mit Projekten Wirkung nachzuweisen. Mhm. Und wenn sie das schaffen, dann sage ich, ist es so ein bisschen wie mit dem Fahrrad den Berg runterrollen. Das sind so die Skalierungsphase, wo sie typischerweise die Rolle bekommen, den Auftrag bekommen, Budget bekommen, ein Team aufbauen können, sehr oft Messungen implementieren sollen, ob das denn in dem Moment das Richtige ist oder nicht, sei dahingestellt. Das ist oft ein Fehler, der leider gemacht wird, dass man das zu früh implementiert, aber item, ist so, wie es ist. Und dann kommt so die Schwelle zur dritten Phase. Ich nenne das gerne so die Drown-Falle. Das ist dann, wenn das Team versucht, immer mehr und mehr und mehr vom Gleichen zu tun. Also das heißt, Journeys zu mappen und Kunden zu verstehen und Design Thinking anzuwenden. Also alles so Projekte zu machen. Nur, das geht nicht ins Unendliche. Da müsste man ja quasi wie eine Parallelorganisation aufbauen, die quasi die Journeys managt und die Prozesse dahinter und alles drum und dran. Das heißt, es kommt der Moment, wo das Team sich anders aufsetzen muss, um skalieren zu können, um weiter skalieren zu können. Das heißt, sie müssen dann mehr, die befähiger werden, in die Organisation gehen und denen beibringen, wie die diese Methoden anwenden für sich in ihrer Arbeit. Und dass sie verstehen, welche wichtige Rolle sie spielen in der gesamten Leistungskette bis in die Journey rein. Also, dass sie quasi diesen Connect herstellen von der Leistungskette, von der hinten rechts Abteilung, bis vorne in die Customer Journey, was das bedeutet für den Kunden selber und wie nah die meisten an der Customer Journey, am direkten Kunden sind. Aber große Organisationen, ja, verstehen viele Teams nicht, dass sie eben so nah sind, sondern ja, wir haben ja keine Kunden. Wir müssen ja nur schauen, dass der Datenschutz stimmt und die Legal-Papiere stimmen und ja, die ganzen Dokumente dahinter. Und das ist dann die Aufgabe vom CX-Team, da quasi diese Connect Dots.
Also du hast ja vorhin gesagt, die meisten CXler bleiben in dieser Startphase hängen, wo es wirklich darum geht, die Wirkung nachzuweisen, beziehungsweise wenn ich sie nachgewiesen habe, dann auch diesen Sprung in die Implementierung zu schaffen.
Ja, und dann auch die CX-Teams, also es gibt viele, die sind unterwegs, also die Teams sind da, die konnten aufbauen, aber können immer noch nicht genügend Wirkung nachweisen, dass sie nachhaltig quasi, sagen wir mal, akzeptiert sind, dass das Management nicht ständig hinterfragt, ja, ihr habt ja nur eine Kostenposition, was bringt ihr denn überhaupt, sondern sie haben sich dann oft aufgebaut über Messsysteme, so diese große Voice of the Customer Messprogramme, die erleben wir alle als Kunden, wenn wir alle 5 Minuten gefragt werden, wie fanden Sie dieses Erlebnis und würden Sie das Ihrer Familie weiterempfehlen und hast du nicht gesehen, was ja irgendwann mal total nervt. Befragungen sind halt auch Experiences und genau, und dann stehen Sie unter Druck, dann haben Sie ein Messsystem aufgebaut aber bringen keine Wirkung. Das ist eine reine Kostenposition. Und die Leute in der Organisation wissen nicht, was sie damit tun sollen mit diesen Feedbacks. Mhm. Und da fehlt dieser Transfer in der Mitte. Also wir haben so beides, diese Startphase wie danach auch diese Skalierungsphase. Ich höre dann immer, ja, wir brauchen mehr Ressourcen, aber das stimmt nicht. Sie brauchen nicht mehr Ressourcen, sie müssen sie einfach anders aufstellen. Und das ist ein großer Teil der Arbeit, den ich mit meinen Coaches mache.
Das heißt, was du ja eigentlich sagst, dass ich als CXler das Problem nicht in der Organisation suchen soll, warum ich nicht vorankomme, sondern das Problem bei mir suchen muss und verstehen muss, wie kann ich eine größere Wirksamkeit mit diesem Thema erreichen. Das heißt, du bringst da eigentlich deine Coaches wieder in eine eine Handlungsfähigkeit und raus aus dieser Opferrolle und zeigst ihnen eigentlich auf, wie sie eigenständig aus dieser, du hast es, glaube ich, vorhin Falle genannt, aus dieser Falle wieder herauskommen.
Genau. Sie haben viel mehr selber im Griff, als sie denken. Und das ist eigentlich ganz cool. Es liegt nicht am Management, es liegt nicht an allen anderen, es liegt nicht am Budget, es liegt nicht an den Ressourcen. Klar wäre es cool, mehr zu haben, aber man würde einfach mehr vom Gleichen tun. Und dann kommt man auch wieder an der genau gleichen Grenze, einfach 3 Monate später oder 6 Monate später. Weil, wie will man das hinkriegen für eine Organisation mit 33.000 Mitarbeitern? 1.000 aufbauen?
Nicht so einfach. Große Organisationen sträuben sich halt auch gegen Veränderung. Ja, und Kundenfokus wenn ich mir vorstelle, wo du überall Kundenfokus bei einer Versicherung implementieren könntest, ja, dann ist es ja ein riesen Transformationsprojekt. Das ist ja auch vollkommen verständlich, warum sich die Organisation dann so dagegen wehrt.
Das ist grundsätzlich immer so. Ich glaube, jedes Organismus wehrt sich gegen Veränderungen erstmal. Ich vergleiche Organisationen immer gern mit lebendigen Organismen. Das ist das, was es ist. Hm. Und die dann in eine Veränderung rein zu bewegen. Mir persönlich macht das unglaublich viel Spaß. Ich finde es total cool. Und gerade mit dem Thema CX ist es cool, weil es ein Thema ist, was Spaß macht. Also ich muss nicht wie bei M&A, also Merger Acquisitions oder so, quasi drohen mit Angst und Burning Platform und hast du nicht gesehen. Wir gehen unter, wenn, oder wir gehen bankrott, wenn. Ist es nicht. Das ist CX nicht. CX ist ja immer, wenn in CX investiert wird, dann meistens aus einer Position der Stärke heraus. Es ist Geld da, um darin zu investieren und noch stärker zu werden. Und diese Veränderung macht total viel Spaß. Ich meine, wir machen zum Teil Lego Serious Play und Design Thinking Workshops und solche Sachen. Da haben keine Leute keine Angst. Da muss man nicht mit Angst daherkommen. Von daher ist es ein schöner Prozess.
Dann lass uns nochmal zurück zu deiner jetzigen Selbstständigkeit springen. Du hilfst ja jetzt anderen Sixern dabei, von deiner Erfahrung zu lernen und diese beschriebenen Stolpersteine und Herausforderungen zu lösen. Funktioniert das gut?
Ja.
Funktioniert also, gut. Kannst jetzt gerne auch ein bisschen prahlen, aber was sind so Erfolge, die man erzielt, wenn man verstanden hat, wie man das Spiel spielt im Unternehmen? Ja, weg von der Missionärsarbeit, die man vielleicht am Anfang getan hat, hin zu einem sehr strategischen Vorgehen, wenn es darum geht, CX im Unternehmen zu implementieren. Was passiert also, da?
Im Idealfall, im besten Fall, also jeder hat seine eigene persönliche Ziele, aber ich habe Coaches, die sind zu CXO, CEO, COO geworden, also in die Geschäftsleitung rein befördert worden, einfach weil auch halt das färbt ab auf die ganze Denke, ja, von der Person. Und wenn man das identifiziert mit dieser Person, mit, die bringen diese Frameworks, diese Art zu denken, dieses Vorgehen, diese Strategien mit, dann sieht man einfach den krassen Mehrwert, der gebracht wird von diesen Personen, die und diesen Teams, die sie führen. Das sind so die Best Cases, ist dann wirklich eine Beförderung.
Was ich denn so das, du bist eben schon ein bisschen während der Journey darauf eingegangen, was sind so denn die Kernprobleme, mit denen jemand zu dir kommt? Was ist die häufigste Frage, die dir jetzt CXler stellen? Vielleicht gut auf den
Punkt. Wie überzeuge ich das Management von? Ist, glaube ich, die Standardfrage. Wie bekomme ich es hin, dass sie verstehen, wie wichtig CX ist? Oder wie bekomme ich mehr Visibilität?
Das heißt, du bist ja eigentlich Verkaufstrainer für CXler, wenn es darum geht, intern die Strategie besser zu platzieren oder besser zu verkaufen.
ich weiß nicht, ob verkaufen das richtige Wort ist. Das Problem ist ja meistens, dass sie einfach selber nicht genügend tun, um Wirkung und Visibilität zu erzielen. Und einfach bei vielen Teams habe ich so das Gefühl, es ist dieses throwing spaghetti at the wall and see what sticks.
Ja.
Also ich habe jetzt gerade ein Team im Coaching, auch Dienstleistungsbetrieb, und es ist echt so viele Maßnahmen, dass wir jetzt Monate damit verbracht haben, zuerst mal dieses Spaghetti mal einzusammeln und zu schauen, wie viele Spaghetti haben wir überhaupt, was bleibt quasi an der Wand kleben und was nicht. Und vieles kommt einfach wieder runter, ja, oder Wechsel wird nicht mehr bearbeitet von jemandem, was halt alles so in einer Großorganisation mit sich kommt oder mittelgroße Organisation. Und dann das Ganze, mein Vorgehen ist eigentlich immer das gleiche, Ausgangslage anschauen, verstehen. Hier ging es relativ lange. Und dann Strategie, Workshop anschauen. Okay, ich arbeite immer mit 4 Pfeiler. Und anhand von den 4 Pfeiler schauen wir an, welche Rollen haben wir, welche Personen übernehmen welche Rollen, also klare Differenzierung, und welche Maßnahmen müssen wir in den verschiedenen Pfeiler machen und das dann in eine genaue Planung reinkriegen, so dass sie fokussiert, strategisch vorgehen und so sicherstellen, dass sie Wirkung erzielen. Also, dass wir wirklich dieses Spaghetti rausnehmen, die wirklich Wirkung und Visibilität erzielen können. Viele machen keine eigenen Projekte. Viele CX-Teams machen keine eigenen CX-Projekte. Wie soll die Organisation lernen, wie das geht, wenn es ihnen niemand vormacht? Wie soll das Management verstehen, was es bringt, wenn es nie aufgezeigt wird? Das funktioniert nicht. Also, wie soll ein Kind lernen zu laufen, wenn niemand vormacht, wie man läuft?
Ja.
Relativ simples Konzept.
Jetzt sprichst du immer von Dienstleistern und auch von größeren Konzernen. Ist das nur ein Thema für Konzerne mit hohem Kundenkontakt, ja, Versicherungen, Banken, Mobilanbieter? Oder ist es auch für kleinere Unternehmen oder vielleicht sogar für Einzelunternehmer interessant, so ein bisschen diese CX-Denkweise für sich zu implementieren?
Also grundsätzlich macht es auf jeden Fall für jede Unternehmensgröße Sinn. Es hat einfach ein bisschen andere Ausprägungen. Also die Herausforderungen bei Großunternehmen oder bei wachsenden Unternehmen, auch bei kleinen Mittelständen, die am Wachsen sind, ist, je größer das Unternehmen, desto mehr Mitarbeiter haben keinen direkten Kontakt mit Kunden. Das heißt, da muss man sich dann überlegen, wie bekommt man die relevanten Informationen in die Organisation und wie nährt man diese Denke von, ich bin Teil der Leistungskette und was ist mein Beitrag in die Customer Journey? Und das heißt, dass auch irgendjemand diese Customer Journey versteht. Und da gehen wir runter dann bis zum Einzelunternehmer, diese Customer Journeys zu mappen, zu verstehen, was für Kunden ziehe ich an? Also die meisten kennen ja das Thema Zielgruppen, so quasi, ja, ich baue mir quasi meinen Idealkunden, den möchte ich quasi für mich gewinnen. Das ist so, ich weiß nicht, zwischen 30- und 40-jährige Eltern, die jetzt ein Kind haben und so. Das ist so typisch Zielgruppe. Aber das andere ist, was für Verhaltenstypologien ziehe ich an als Kunden. Da sind wir dann im Persona Framework. Und das zu kennen, das erklärt dann, warum verliere ich dann wieder Kunden zum Beispiel, weil wir die Prozesse und die Journeys nicht so gestalten, wie diese Kunden natürlich verwenden würden, basierend auf ihre Motive und auch auf ihr Verhalten. Und da wird einfach viel zu wenig quasi recherchiert und verstanden, sondern nur diese Marketingbrille der Zielgruppen angeschaut und nicht diese Custom Experience Brille aufgesetzt von, was brauchen meine Kunden dann im gesamten Service, also die Nutzung vom Produkt oder von der Dienstleistung. Und da kommen eben diese Behavioral oder diese Verhaltensthematiken viel stärker hervor als jetzt eben diese Marketing Zielgruppensegmentierungen.
Ja,
aber und die Journey einfach mal zu verstehen, das ist enorm wichtig. Einfach mal aus der Kundensicht verstehen, woher kommt er und wann erreicht er das Ziel? Was ist überhaupt das Ziel, was er hat? Und wie kommt er dahin? Wie verhält er sich auf dieser Reise?
Ja, aber das ist halt wirklich das Wichtige, den kompletten Weg sich anzuschauen. Vom Erstkontakt über die Kaufentscheidung bis hin zu all den Customer Service Themen, damit der Kunde auch bei einem bleibt.
Ja, also, und auch Opportunitäten zu entdecken. Ich bringe immer das Beispiel vom Spital. Wenn du jetzt mit deiner Tochter ins Spital fahren musst, weil sie sich das Bein bricht zum Beispiel, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder parkst du irgendwo vorm Spital und trägst sie rein. Gut, deine ist jetzt noch klein, meine ist 24 Kilo. Ja, also die trage ich jetzt nicht quer über den Parkplatz, sondern würde tendenziell vorm Spital parken und sie reintragen. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder lasse ich das Kind alleine und gehe das Auto umparken, oder ich bleib beim Kind und irgendwann, ja, motzt nicht jemand an, wegen des Auto, was vor der Tür steht, ja. Kein Spital kommt auf die Idee, ein Valet Parking anzubieten. Würde ich 5 € ausgeben dafür? Ja, sofort, klar, weil ich will beim Kind bleiben, ich will wissen, was sie mit dem Kind machen, und sie würde vermutlich in Panik verfallen, wenn die Mama einfach weggeht. Ich meine, die hat Schmerzen, schreit, weint, ja. Wenn ich die Customer Journey ganz anschaue, dann werde ich solche Opportunities erkennen. Wenn ich aber nur diese Spitalmanagement-Sicht einnehme, ja, dann fängt die Journey an, wenn der Kunde zur Tür reinläuft, und sie hört auf, wenn ich zur Tür rauslaufe oder die Rechnung bezahle, wenn sie so besonders weitsichtig sind, ja. So, und das ist die klassische Prozesssicht. Und da sehe ich diese Business Opportunities nicht. Klar ist ein Spital, ist Valet Parking nicht quasi ihre Kernaufgabe. Aber es macht im Kontext der Kundenjourney, macht es Sinn. Und da macht es Sinn, so einen Service anzubieten. Und ich kann Geld damit verdienen. Die Kunden sind glücklich und sind glücklich darüber, Geld zahlen zu dürfen für diesen Service. Warum soll ich es dann nicht abgreifen?
Also erstmal, ich werde den Ausschnitt dann an mein Krankenhaus schicken und sagen, hey, ich brauche sowas. Als einen Gedanke. Aber warum fällt es dem klassischen Management, das du in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum findest, so schwer, solche Dinge zu sehen? Wenn wir jetzt so darüber reden, ist es eigentlich enorm offensichtlich, was man alles verbessern kann. Warum sieht das Management meistens nicht? Sind die zu weit weg oder haben die einfach den falschen Fokus? Woran liegt's?
Beides. Also du hast genau die zwei Punkte, also einen Nagel auf den Kopf getroffen. Mhm. Einerseits sind sie zu weit weg. Sie haben keinerlei Kontakte in den Journeys rein mehr. Darum ist das eins der ersten Maßnahmen, die ich gerne mache mit Top-Management oder grundsätzlich auch Teams, die weit hinten in den Leistungsketten sind, sind einfach mal als Kunde der eigenen Firma auf Kundenreise zu gehen. Braucht ein bisschen Vorbereitung, muss gut gemanagt sein, dass das nicht quasi zu Probleme führt. Ja. Aber es ist eins der besten Mittel, um quasi Kundenzentrierung wieder in die Denke reinzubringen, diesen Perspektivenwechsel zu machen. Das wirkt Wunder. Braucht 2 Stunden und dann merken sie so, hoppala, ja, wir haben hier ein paar Probleme. Also das Beispiel, ich habe es mal mit einem Leiter vom Callcenter gemacht, der wirklich immer behauptet hat, Telefon wird nicht aufgehängt, die Ziele, die sie haben, sind die richtige. Das heißt, ein Telefongespräch darf nicht mehr wie 6 Minuten dauern, bis er selber in so einem Perspektivenwechsel drin war und ihm wurde das Telefon 3-mal aufgehängt. Und da war so, okay, wir haben ein Problem. Und das Ziel wurde dann gewechselt auf Average Handling Time, also wie lange darf es dauern, auf. Das Problem ist beim ersten Mal gelöst. Das ist ein sinnvolles Ziel. Und dann das Zweite, das mit dem Fokus, das ist definitiv so, dass halt das Top-Management, gerade die Geschäftsleitung, natürlich sehr stark getrieben ist von den Zielen, die sie haben, von den Investor Days, die sie haben, von den kurzfristigen Investitionen. Und hast du nicht gesehen, die natürlich, wenn man börsenkotiert ist, so hat, je nachdem, was man kommuniziert. Damit beschäftigen sie sich den ganzen Tag mit diesen Zahlen, mit diesen Spreadsheets, mit dann ist es logisch, dass man in dieser Denke drin ist. Und dann braucht es halt eben Möglichkeiten, um da mal auszubrechen und aufzuzeigen, da gibt's noch eine andere Welt, die mindestens so wichtig ist. Investor ist absolut wichtig, keine Frage. Das will gut gemanagt sein mit den Kosten und allem drum und dran. Aber die Ertragsseite mit den Kunden ist mindestens so wichtig, weil ich kann mich auch zu Tode sparen und nur noch einen Kunden haben, dann ist mein Cost Ratio immer noch zu hoch. Also, wenn ich dann eine schlechte Experience habe.
Aber das heißt, ich kann, glaube ich, als Impuls mal so rausziehen, dass ich als Führungskraft, eigentlich egal auf welchem Level, mich regelmäßig mal rausziehen sollte und mich quasi in die Kundenrolle versetzen muss, meines Teams. Das kann auch intern Kunde sein. Ich kann auch sein, dass ich als Abteilung für eine andere Abteilung arbeite und dann einfach mal als Führungskraft mal einen Tag lang bei der anderen Abteilung mitlaufe und einfach mal beobachte, wie läuft denn hier diese Interaktion ab aus der anderen Perspektive, um dann dadurch zu verstehen, was kann ich denn bei mir besser machen.
Ja, also gerade
muss ja nicht mal der Kunde sein, der zahlt. Ich kann ja auch der Kommunikationspartner oder der Kooperationspartner sein, der von dir halt auch Informationen oder Produkte dann gut bekommt, mit dem man umgehen muss.
Mhm, genau. Also ich sage immer, die Services, die wir bringen, aus einer Organisation raus zum Kunden, das ist so wie eine leere Kartonschachtel, die von den einzelnen Teams immer befüllt wird, ja, und weitergereicht wird in der Organisation. Das sind dann diese Leistungsketten. Und Marketing und Vertrieb machen dann noch eine Schlaufe drumherum und überreichen das dann, oder das Callcenter überreichen das quasi dann dem Kunden. Mhm. Und wenn man interner Partner ist quasi, sich überlegen, wer sind meine internen Kunden? Was brauchen die von mir? Einmal im Quartal mit denen mal reden gehen und sagen, habt ihr das, was ihr braucht, um eure internen Kunden optimal bedienen zu können? Einfach mal diese Fragestellung, die verändert so viel.
Mhm. Setzt auch voraus eigentlich, dass ich am Ende den Freiraum habe, dieses Experiment auch mal zu machen. Aber wenn ich so zurückdenke an meinen Angestellten-Dasein oder auch, ne, was man alles mitbekommt, sich mal die Zeit zu nehmen, so eine Reflexion zuzulassen,
ja,
ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ja, wir aus unserer Standpunkt des Selbstständigen ist sehr einfach zu sagen, nimm doch einfach mal einen Tag Zeit und reflektier mal und schau mal, was sich verändern könnte oder sollte. Aber im
täglichen Tun. Ja, aber es kann ja nur Kaffee sein. Einfach mal Kaffee trinken gehen, mit jemand aus einem anderen Team und einfach mal fragen, du, die Dokumente, das System.
Ja, aber worauf ich halt hinausfällt, man ist halt oft in diesem Busy Work gefangen. Man hat da seine Dinge zu tun und schiebt das halt als optionale Möglichkeit immer gerne weiter nach hinten, weil wenn ich das jetzt mache, dann stelle ich mir ja vielleicht selber ein Bein, weil ich dann wieder neue Projekte habe, die ich umsetzen muss. Dabei habe ich ja jetzt schon keine Zeit, das bisherige zu machen. Und so, weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich glaube, es ist am Ende auch so ein bisschen ein organisatorisches Problem, dass Unternehmen von sich aus gar nicht die Möglichkeit schaffen, diese Reflexionssituation zu schaffen oder einfach Reflexionspunkte im Unternehmen zu haben, wo ich das überhaupt mal herausfinden kann. Weil halt die das machen müssten, immer auf Anschlag arbeiten und immer mit den Scheuklappen eigentlich durchs Unternehmen laufen müssen, um ihre Themen überhaupt abzuarbeiten.
Ja, aber die Frage ist, woher kommen die Themen und wer priorisiert sie? Und das ist so eine mögliche Inputquelle, um zu sagen, ja, was ist eine sinnvolle Priorisierung? Was machen wir zuerst und was machen wir danach? Ich meine, die Fragestellung der Priorisierung stellt sich wohl immer. Da muss jedes Team durch und die beste Priorisierung ist die beste Leistung gegenüber dem Kunden bringt, die Leistungsketten ölt und schmiert, dass das möglichst optimal läuft.
Und das sich hast du mit jetzt den eigenen Themen 20 Jahren verstanden, aber ich glaube,
mit den eigenen Themen beschäftigen ist schön, aber also kann schön sein, kann aber genauso frustrierend sein.
Was hast du denn? Ich meine, du bist ja jetzt schon lange in dem Thema drin. Was weißt du heute, was du gerne schon in den ersten 5 Jahren deiner CX-Karriere gewusst hättest? Oder welche Erfahrung hättest du gern früher gemacht?
Gute Frage. Ich glaube, was ich gerne vorher gewusst hätte, ist die Wichtigkeit, dass ich selber diese Projekte umsetzen muss. Ich habe auch lange zuerst versucht zu evangelisieren, zu erklären, wie wichtig das ist und angefangen, dieses Messsystem aufzubauen, aber so wirklich ins Rollen kam es dann mit den eigenen Projekten. Und das war, ja, das hat 1,5, 2 Jahre gedauert, bis ich das wirklich verstanden gemacht habe und so, und ja, dann entsprechend halt auch die Wirkung dann kam oder auch das große Budget, um dann so ein Programm, CX-Programm aufzubauen. Das ist ja diesen Traum, den viele CXler haben, so quasi Millionenbudget, um so ein CX-Programm zu machen, so richtig groß zu fahren. Was cool ist, ja, aber auf keinem soliden Fundament wird auch das schwierig. Also das wird man vermutlich auch tendenziell, ich will nicht sagen in den Sand setzen, aber ja, es wird ja eine Herausforderung haben, so wie ein Hochhaus zu bauen ohne Fundament. Wenn man nicht die eigenen Projekte gemacht hat und Wirkung erzielt hat, dann hat man die Glaubwürdigkeit nicht und dann kommt man mit so einem 7-stelligen Programm daher, wird schwierig.
Das wird auf jeden Fall.
Da wird man hinterfragt werden.
Was ist denn als CX-Coach und Berater dein unternehmerisches Ziel? Warum hast du dich selbstständig gemacht und welchen Impact willst du mit dem aktuellen Tun noch erzielen?
Ich habe diesen Satz seit ich meinen ersten iPad habe. Das ist immer noch auf meinem ersten iPad hinten drauf graviert. Bring a little more joy to people. Ich mag diesen Satz, der bewegt mich in meinem Leben oder der begleitet mich in meinem Leben. Und witzigerweise, ist auch ein Zufall, heißt meine Tochter auch Allegra, was die Fröhliche, also the joyful heißt. War gar nicht so geplant, habe ich erst später dann gemerkt, dass irgendwie diese Freude, diese Joy begleitet mich immer. Und das treibt mich relativ stark, also halt innerlich stark voran. Es ist einfach schöner, auf dieser Welt zu leben, wenn man anständig behandelt wird, wenn möglichst viele Unternehmen das verstehen, wie man Kunden sinnvoll bedient. Und das Traurige ist, sie meinen es ja nicht böse. Also die meisten machen es einfach nur falsch, weil sie es nicht besser wissen. Und das macht mich richtig traurig. Das ist echt frustrierend, weil es ist nicht Rocket Science oder so, sondern man muss einfach eben diese Perspektivenwechsel machen, die richtigen Methoden haben, das Interesse haben, wirklich mal die Kundenreisen anzuschauen und sich daran zu orientieren. Aber es ist danach so cool, solche Prozesse umzusetzen. Du siehst ja, ich mag das einfach.
Ja, ich glaube, das
Unternehmen daran auszurichten, und ich möchte, dass möglichst viele in der Lage sind, das zu tun. Und darum mache ich es so, wie ich es mache. Darum habe ich auch die CX Hero School aufgebaut, dass möglichst viele Zugang bekommen zu diesem Wissen und es selber implementieren können. Ist wirklich nicht Rocket Science und man kann sich das aneignen, egal welchen Background das man hat. Genau.
Wo kann ich denn mehr über dich und deine Arbeit herausfinden?
Also, auf meiner Webseite cx-heroes.com, da ist eigentlich alles vorhanden. Da ist auch Link zur Schule oder sonst cxheroes.com/school. Und da kommt man dann in der CX Hero School. Da findet man auch Kurse und Empfehlungen für die verschiedenen Phasen von dieser Journey, die ich vorher beschrieben habe, auf dieser Reise zur Kundenzentrierung. Es sind relativ viele Themen. Also wir gehen ja von quasi Kunde verstehen, Interviews machen, Design Thinking, solche Workshops bis hin zu Transformation von Organisationen. Das kann relativ überfordernd sein, wenn man so am Anfang steht von der Reise. Das weiß ich noch selber, wie das war vor 15, 20 Jahren. Das ist hilfreich, wenn einem sagt, ja, schau mal, du bist in der Phase. Das sind so die Themen, die für dich im Moment relevant sind, und den Rest kannst du im Moment einfach mal wegpacken. Also du musst noch nicht in großen Change-Management-Programme denken. Es reicht quasi, wenn du mal mit Kunden reden, wie mache ich Design Thinking. Und das sind Sachen, die halt auch für Einzelunternehmen spannend sind. Wie komme ich denn auf diese Ideen? Wie kann ich mit Kunden Interviews führen? Wie kann ich eben verstehen, wie meine Kunden sich verhalten, ganz intrinsisch? Und wie kann ich dann Ideen entwickeln, um sie besser zu bedienen?
Das heißt, es gibt für mich als CXler oder Führungskraft, die sich mehr mit dem Thema beschäftigen möchte, eigentlich keinen Grund, mal nicht vorbeizuschauen.
Genau.
Das liegt würde mich freuen. Einem ziemlich einfachen Einstieg in die Welt von CX, um da einfach mal zu lernen, wie man diesen Kundenfokus für sich auch implementieren kann.
Mhm, genau. Und sonst auch gerne schreiben.
Über LinkedIn wahrscheinlich.
Ja, genau. LinkedIn, E-Mail.
Packe ich auch mit in die Shownotes. Sehr gut.
Sehr gut.
Annika, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Insights. Ich mag die Art und Weise, wie du über CX nachdenkst. Weil, wie du heute selbst oft genug beschrieben hast, es gibt halt eine Fraktion, die das eher wie eine Religion lebt. Mhm. Weil du musst dran glauben, dann wird es auch funktionieren. Du hast für dich halt relativ früh verstanden, man muss CX auch messbar machen, man muss die Wirkung nachweisen und damit halt in einer Wirtschaft, die sehr zahlengetrieben ist, sich Gehör verschaffen, um diese Transformation, diesen Switch auch wirklich hinzubekommen. Ja, und das unterscheidet dich, glaube ich, von vielen anderen CX-Lern da draußen. Und deswegen freue ich mich immer, wie wir über das Thema reden können, weil ich im Marketing natürlich auch noch was davon lernen kann.
Ja, also, sehr schön.
Von daher, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke auch.